Schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr noch Interesse an unserem kurzen Talk habt. Ich habe mich ein bisschen mit Giga beschäftigt und dem Design des ersten Films. Wir wollen eigentlich zum zweiten Film gar nicht so viel vorwegnehmen oder jetzt auch dem, der Lust auf 3 und 4 mal wieder bekommen hat und sagt, Mensch doch, das gucke ich mir wieder mal an. Jetzt irgendwie gar nicht die Filmreihe irgendwie durchdiskutieren und euch den Spaß nehmen. Das hatten wir ja schon in unserem Ankündigungstext auf der Website versprochen. Nur so viel dazu, ihr habt den ersten Teil gesehen. Und ich habe vor einem Jahr mal einen kleinen Aufsatz gelesen, der hat mich also richtig weggefegt, weil das also so akribisch durchanalysiert wurde. Das will ich jetzt hier nicht alles wiedergeben, aber ich muss darauf verweisen. Also das ist entstanden über den ersten Teil im Jahr 1986 von den Autoren Werner Faulstich. Wieland, für dich ist das ja auch ein sehr bekannter Name, für Filmwissenschaftler allgemein, und Ricarda Strobel. Und da geht's eigentlich nur 3 Seiten um eine Analyse des Gebärvorgangs. Also es wird thematisiert die Angst des Mannes vor der Frau als Gebärerin und das bildlich im ersten Alien-Teil quasi durchexerziert wird. Und ich habe mich jetzt damit beschäftigt, ich kann sie quasi aus dem FF vortragen. Ich habe 5 Präsentationsbilder jetzt auf Lager und es geht einfach um den Vorgang, ja, wie so ein Embryo heranwächst, wie es erstmal zum Embryo wird. Ja, und bis das Baby dann auf die Welt kommt. Und das Baby ist in dem Fall das Alien und es kommt im ersten Teil ja nur 1 vor. Und dieses Raumschiff ist ein Konzept, dieses Croissant, sagt immer Scott, weil es wie so ein gebogenes Gebäck aussieht, von Giga konstruiert. Und das ist in dem Film, also in dem Buch, es gibt diese Tagebücher von Giga, da hat er also über ein Jahr akribisch jeden Tag Bericht erstattet. Das ist so ein dicker Wummer, so gebunden, ein paar 100 Seiten, mit Konzepten und Zeichnungen. Und das ist eben die Zeichnung von dem Raumschiff mit den 3 Eingängen. Und einer der beiden Autoren beschreibt es eben als, im Film habt ihr das gesehen, wie die Kamera auf das Raumschiff zufährt, als eine Frau mit gespreizten Beinen. Dann gibt es die 3 Eingänge, Harnröhre, Vagina und After. Und sie sagt wirklich, oder er, je nachdem er das geschrieben hat, dass die Spermien, in dem Fall Kane und von Veronica Cartwright gespielter Charakter und ich glaube Dallas, in das Raumschiff eindringen durch den mittleren Eingang. Und das war im Film das. Eindringen der Spermien. Dann ein Sprung weiter, dass das Embryo, was in Kane heranwächst, durch den Facehugger, also injiziert wird, also diese sexuell morbide Eigenschaft des Aliens, also durch den Oraleingang des Menschen, erstmal injiziert wird und in ihm heranwächst, um dann wieder auszubrechen, zum Fötus gerät, als zweiten Schritt sozusagen. Im dritten Schritt, um einen Sprung zu wagen, gibt es den Versuch der Abtreibung, so wird das in dem Artikel beschrieben, in dem der Captain, also der Hauptdarsteller, der eigentlich den meisten Fokus im ersten Film hat, Tom Skerritt, mit Flammenwerfer, also mit Tötungsmaschine und Herztöne-Frequenzmesser, also die Crew baut sich ja dann so ein Gerät, um das Alien aufzuspüren, also quasi ein Herztöne-Frequenzmessgerät, so beschreibt der Autor das, das Alien zu suchen, also das Alien quasi im Raumschiff, und das Raumschiff heißt Mutter, Mother, also das Alien ist im Mutterleib, natürlich wächst es heran, wird ja immer größer, bricht dort aus als soeben gezeigter Fötus und wird immer größer. Ich will das nicht zu weit treiben, weil die anderen Leute sagen, was erzählt er da für einen krassen Scheiß. Es kommt dann letztlich auch zur Geburt des Aliens, also ihr habt diese extrem lange, helle Explosion der Nostromo gesehen, das hat mich damals immer als Zuschauer fasziniert, wie lange und krass so ein Ölfrachter explodieren kann im All. Da gibt's bei Star Wars in den Kinofassungen gibt's so einen Puff und dann ist der Planet weg. Und hier geht das mal eben schön ein paar Sekunden lang. Der Autor sagt, das ist das erste Erkennen des Lichts, wenn das Alien, also das Baby quasi durch den Muttermund nach außen das erste Tageslicht auf der Welt sieht. Jetzt ist natürlich die Rettungskapsel noch das finale Stadium. Also die Rettungskapsel geht ja vom Mutterschiff noch weg. Und das ist der Part, der eigentlich Sigourney Weaver zum Star gemacht hat, weil Wieland, ganz kurzer Einschub, wer war eigentlich bekannter zu dem damaligen Zeitpunkt?
Also ich glaube, die sind alle gleich unbekannt in dem Film hier, oder? Wenn man die durchgeht, wissen einige vielleicht besser als ich, aber das Schöne an dem Film ist ja, wir können uns heute gar nicht mehr so unschuldig denken, wie die Leute damals reingegangen sind, weil das ist ein Ensemble-Film, bei dem man auf die Leute hätte setzen können. Ich glaube, am ehesten noch ein Name ist vielleicht Tom Skerritt aus der Besetzung gewesen, der den Captain Dallas spielt. Man würde ja erwarten, dass der so ein bisschen wie ein Weltwestheld aussieht und der Captain zumal ist derjenige, der das Mutterschiff dann wirklich am Schluss heil nach Hause bringt. So ist es auch nicht. Ich glaube, Tom Skerritt hat in MASH mitgemacht, 1970. Yaphet Kotto, der ein, 2 Crewmitglieder, war ein Bond-Schurke, 5 Jahre eher. Das ist eigentlich schon. Die anderen sind so Fernsehgesichter, Theaterleute in der Zeit. Veronica Cartwright könnte man noch kennen, so Invasion of the Body Snatchers kennen vielleicht manche so aus dem Jahr vorher. Aber Sigourney Weaver, der Star, als die wir heute so kennen, die gab es eigentlich noch nicht. Das ist eine schöne Überraschung, wenn man ihn damals gesehen hat.
Und wir hatten jetzt in unserem 90s Horror Podcast auf Deep Red Radio ja auch kurz über Schweigen der Lämmer sprechen können und die starken Frauenfiguren. Das ging natürlich hier im ersten Alien so richtig los. Also auch die Überraschung fürs Publikum, dass eben die Frau am Schluss das Surviving Girl ist gut, das hat man Halloween ein Jahr zuvor auch schon, dass es ein Surviving Girl gibt, ne? Scream Queen hier auch. Aber gut, nur eine Frau kann letztlich Leben gebären und das tut Sigourney Weaver hier. Also ich habe versucht, den Screenshot auch so zu machen, dass man sieht, dass sie hier Schmerzen erträgt, Qualen. Und sie hat nicht umsonst so ein Harpungewehr, um diese Austreibung dann vorzunehmen und durch diesen Kanal nach außen. Und das war dann eben das letzte Bild, wenn unser Baby dann eben im Ausgang hängt und sie bloß noch abfeuert, hier eben hell zu sehen. Ich wollte noch ein Bild bringen, aber jeder weiß, das Ding hängt da noch an dem Seil draußen dran und will einfach nicht sterben. Und das ist natürlich die Nadelschnur, die gekappt werden muss. Also kurz zu diesem Aufsatz. Also ich habe das gelesen, das ist so konsequent durch. Ich wäre so nicht drauf gekommen. Aber ich fand es faszinierend. So viel dazu. Willst du noch was sagen?
Ja, also schönen guten Abend übrigens erstmal von mir und vielen Dank für die Einladung, noch hier zu sein. Ich sollte noch einen Satz hinten dran sagen. Also ich bin nicht hier, weil ich irgendwie Professor für Gynäkologie habe oder so. Das ist nicht meine Expertise dazu. Ich bin Literaturwissenschaftler vor allem. Total nett, dass ihr mich eingeladen habt hierzu. Und toll, dass ihr alle gekommen seid im Übrigen auch. Finde ich schön. Also wenn man kriegt das mit, wenn man 100 Leute sind bestimmt hier drin gewesen jetzt während dieses ersten Films. Ein richtig guter Film wird nochmal viel besser, wenn man ihn mit anderen zusammen wirklich im Dunkeln sieht. Ein richtig schlechter Film wird auch nochmal schlechter, weil mit anderen zusammen so Fremdschaumprozesse und sowas setzen ja dann ein. Aber es ist toll, dass er das macht, dass da Vorabend des Feiertags für Alien 1 und 2 drauf geht, finde ich richtig toll. Du hast diese Deutung, die ja durchaus kontrovers ist, aber denke ich ganz gut funktioniert, einerseits überzeugt, andererseits fast schon ein bisschen entschuldigend vorgestellt, weil sie ja, also wenn man nur an diese Extrema der Psychosexualität vordringt, das ist jetzt ein Gebärvorgang, das Schiff ist die Mutter und die Astronauten sind auf einmal die Spermien, die da eindringen, hast ja selber gesagt, ne, man ist schnell an dem Punkt, wo man sagt, wow, krasser Scheiß und so. Deswegen würde ich nur einen Satz einhaken darüber, über Grenzen und Möglichkeiten der Deutung. Ich finde, der Film gibt das total her, diese Lesart, ne? Man kann einerseits sagen, das sind so unbewusste Sachen, die sich in die Gestaltung eines Films eingraben. Andererseits ist es sicher kein Zufall, dass der Bordcomputer eben Mother ist und dass das dann wirklich sehr deutliche Anklänge an die Nabelschnur hat. Zum anderen glaube ich gar nicht, dass es so entscheidend ist, da zu sagen, dass es bewusst reingesetzt worden oder nicht. Das sind halt Sachen, die wir erkennen, weil das so tragfähige, omnipräsente Skripte einfach sind. Ne? Also wir wissen, wie ein Geburtsskript, wie eine Schwangerschaft abläuft und dadurch erkennen wir das auch in so einem Film, der eben diese Analogie hat. Auch weil er paradoxerweise ja diesen Vorgang des Innersten, also keine Ahnung, was da drin vorgeht, wir haben vielleicht einen Horror davor, wir haben einen Mangel an Wissen davor, diesen Horror des Inneren raus ins Weltall projiziert, also eigentlich am ganz anderen Ende des Spektrums ist. Es funktioniert, das so zu lesen, es würde auch anders lesen, ne? Die Lesart kippt ja schon an dem Punkt, den du aufgemacht hast am Schluss, wo man sagt, was macht denn Ripley am Schluss eigentlich? Also hier wird eine Geburt, ein Gebären wird abgeschlossen. Zugleich hast du, glaube ich, schon von einer Austreibung, Abtreibung gesprochen, was ja eigentlich das Gegenstück dazu ist. Also ist es eine Geburt, ist es eine Abtreibung und ein richtig guter Film. Und ich glaube, Alien ist ein sehr guter, sehr reichhaltiger Film, gibt eben auch beide Richtungen her. Genauso, wenn man jetzt über Weyland Yutani spricht, kann man auch sagen, wofür stehen die eigentlich, ne? Und dann kann man mit allen tollen Horrorfilme bieten sich da dafür an, allen tollen Filmen kommen. The Shining hat ja die abgefahrensten Lesarten inspiriert oder mein Leib- und Magenthema, der weiße Hai. Keine Sau weiß, wofür der weiße Hai wirklich steht. Ist es irgendwie auch so eine Art Horror vor dem Weiblichen, das irgendwie aus der Tiefe kommt und die Männer beißen will? Ist es Leute damals kaum auf die Idee zu sagen, na, der weiße Hai ist natürlich Fidel Castro, der da irgendwie so als Rogue vor der amerikanischen Südküste irgendwie rumhängt und irgendwie der Kommunismus, der nochmal allen richtig böse kommen will. Das ist alles genauso richtig und genauso falsch, genauso abstrus und genauso tragfähig, je nachdem, wie man halt mitgehen will. Aber wenn es ein richtig guter Film ist, dann macht er das mit und gibt das, glaube ich, her. Ohne dass wir jetzt sagen müssen, das ist mit doppelt unterstrichen und so weiter, genau letztgültig richtig. Können Sie genauso ablehnen. Sie können auch einfach noch sagen für sich, das ist für mich einfach ein gut gemachter Genre-Horrorfilm. Das ist für mich, aber das geht schon los, ne? Also ist es ein Horrorfilm? Ist es Aliens? Ist das noch ein Horrorfilm? Ist eigentlich ein Kriegsfilm eher, ne? Aber man kann es, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass diese, naja, so schön viele Zeichen und Symbole reingegeben sind, die es auch wert machen, den einfach zum dritten und vierten Mal noch zu gucken.
Wie gesagt, wenn ganz dringende Zwischenfragen sind, einfach hier schreien, dann geben wir das Mikro raus. Ansonsten machen wir jetzt einfach weiter, bis am Schluss Fragen sind, ne? Wir hatten im Vorfeld mal eine höflich gemeinte Anfrage, warum wir denn auf der Dose das D vergessen haben bei Weyland Yutani. Das ist natürlich auch im Film so bedruckt und wir sind dann nochmal bei Recherche draufgestoßen. Das ist ja auch hier im Computer so. Also das rot umrandete oben, das ist aus dem ersten Film, das heißt wirklich Weyland Yutani. Also die waren sich damals noch nicht sicher, wie er richtig heißen soll. Und es wird im ersten Film...
Vielleicht hieß Ryder auch einfach irgendwann Twix. Das kann ja Corporate-Gründe geben.
Zum Beispiel.
Das kapieren jetzt die Älteren im Saal.
Es ist halt Es wird nur von der Company gesprochen. Also es wird der Name Weyland Yutani im ersten Film nicht genannt. Jetzt im zweiten, ohne jetzt irgendwie viel vorwegzunehmen, wird es expliziter gezeigt und auch thematisiert. Und das ist natürlich was, was das Alien-Franchise hinten raus auch bis hin zu Prometheus und Covenant auch narrativ zusammenhält. Es ist das Alien eine Metapher für die inneren Ängste. Wir haben jetzt Geburtsvorgänge besprochen, die Angst der Männer vor der Frau oder eben auch die Frau, die am Schluss als einzige überleben kann, weil sie sich mit dem Alien irgendwie identifizieren kann. Das geht dann im Laufe der Filmreihe auch noch weiter, wo halt Sigourney Weaver auch einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, weil sie sich so mit der Rolle auseinandergesetzt hat. Aber es ist natürlich auch ein anderes Monster im Hintergrund. Das ist natürlich die Company. Und ihr habt den ersten Film jetzt gesehen. Für mich immer sehr spannend war, wenn Ash als Android entlarvt wird, und zwar als böser Android, der eben das Interesse der Company forttreiben will und jegliches menschliche Wesen als entbehrlich angesehen wird. Hauptsache, die Mission ist erfolgreich für die Company. Und ja, das schwingt so im Hintergrund mit bei den Alien-Filmen. Die Eingefleischten mir jetzt sagen, okay, wir wissen es zur Genüge. Aber es ist schon beachtlich, dass so eine firmen- und gesellschaftskritische Form auch dann im Cameron-Sequel Eingang findet und immer mehr thematisiert wird. Also ohne diese Thematisierung von Weyland hätte es dann auch die Prequels nicht gegeben. Scott hat sich ganz klar daran orientiert, wo kommen die her? Es gab die Company da schon, es wurde schon abgedruckt. Wie hat sich das dazu entwickelt?
Auch nicht das letzte Mal übrigens bei James Cameron. Ne? Also wir müssen das jetzt nicht zu weit aufziehen, aber ist ein schönes Thema. Ich finde James Cameron total interessant. Zu James Cameron muss man als Filmgucker immer eine Meinung haben, weil der alle 10 Jahre ist er ja eben doch wieder da und dreht so den letztgültigen, technisch innovativsten Film. Und die sind so ambivalent immer über Technik. Ne? Also wir hatten jetzt gerade das Jubiläum, im August war das, glaube ich, ne? Oder September, wissen einige hier bestimmt besser, ne? Der Zukunftsdatum von Terminator 2 war ja erreicht. Terminator 2 ist mit neuer Abmischung wieder in die Kinos gekommen. Und Terminator 2 ist ja auch ein Film darüber, über Technikexpansion. Ne? Der alte Terminator wird vom neuen Terminator platt gemacht und zugleich ist die Digitaltechnik da und macht die alten Filmtechniken platt. Und der Cameron findet das in den Filmen immer total ambivalent, aber nutzt diese Technik zugleich natürlich, um das Blockbuster zu machen. Ne? Titanic ist ein Film über die Grenzen der Technik und über einen Menschen, der sich aufschwingt zu sagen, ja, wir setzen noch einen drauf, wir bauen das größte Schiff aller Zeiten. Avatar ist ein Film auch über Weyland Yutani, ne? Im Grunde, ne? Also es geht um Kolonisierung, es geht darum, irgendwie die Ressourcen auszubeuten und so weiter. Und zugleich machen die Filme einen Reibach, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Ne? Also man sagt ja, hier ist so eine Kapitalismuskritik im Gange, ne? Die böse Corporation, die den Leuten das Zeug wegnimmt, die böse Corporation, die Leute ausbeutet, die Leute im All einfach opfert, weil sie an diesen Alien-Techniken interessiert ist. Und zugleich leisten die Filme das ja selber auch so ein bisschen, was sie da eigentlich so in Abrede stellen und ganz böse finden. Fällt mir gar kein Parallel. Na doch, klar, gibt ein schönes Parallelbeispiel, Jurassic Park. Ne? Also Jurassic Park ist ja genau die Story. Es ist ein franchise-kritischer Film über ein Franchise, das außer Kontrolle gerät, wo die Attraktionen dann anfangen, die Besucher aufzufressen. Und man sagt, oh, das mit dem Franchising und diesen Jurassic Park Happy Meals ist vielleicht ein bisschen weit gegangen. Und hier ist übrigens die Happy Meal. Hier ist das Spielzeug dazu, hier ist die DVD, hier ist die Kinokarte, das könnt ihr alles kaufen und das wird auch alles gekauft. Also man einen Schritt vor und zwei zurück. Vielleicht ist Alien da der Aliens Sequel, der erste Film in der Reihe, mit dem man das schön aufmachen kann. Denn wir sind Mitte 80er mit Aliens. Ne? Da sind wir mitten in Reaganomics und Neoliberalism. Das ist ungefähr auch das Wall Street-Jahr. Ne? Michael Douglas, der so in seinen geschniegelten Hosenträgern und so weiter sagt, Greed is good. Und die Börse rauscht auf ihren ersten Crash zu. Das hängt für mich schon sehr zusammen. Und wird in Aliens sehr prophetisch aufgegriffen.
Ja, und ein Jahr später kam ja auch Verhovens Robocop raus, wo ja diese Omni-Consumer-Products auch sehr stark ambivalent dargestellt wird oder sehr gesellschaftskritisch, die eben schon die Polizei besitzt und eigentlich alles ansagt, was da los ist, ja. Genau. Ja, so viel erstmal zu Weyland Yutani. Jetzt ist hier eine Frage, das ist schön. Wer möchte denn das Mikro hinterbringen?
Hallo, danke, dass ich fragen darf. Und zwar, ich hätte eigentlich zwei Fragen. Das eine jetzt gerade, weil ihr ja schon drauf angesprochen habt, jetzt Parallelen zu anderen Filmen. Und ihr habt ja vorhin bei dem ersten Gespräch schon auf Blade Runner etwas referenziert. Und ich hatte mich vorhin wieder gefragt, ob es dann nicht gewisse Parallelen auch gibt zwischen dem, diesem Thema mit dem Androiden in Alien und auch diesen Replikanten in Blade Runner. Weil das ist ja letztendlich ja auch schon wieder für mich eine gewisse Parallele an der Stelle.
Ja, kann ich dazu sagen, ist richtig. Scott sagt ja selber, er setzt die Begriffe, also die Terminologie Replikant und Android gleich. Das hat er, glaube ich, im Audiokommentar einer der Alien-Filme gesagt, die er gedreht hat. Und natürlich ist Tyrell der allmächtige Tyrell, der ja an Metropolis Jo Fredersen angelehnt ist, der auch über der Stadt wacht und die erste Maschinenfrau quasi entwirft, um den Menschen zu zeigen, was göttlich sein kann, also göttlich erschaffenes Lebewesen, von Menschenhand geschaffen, das sind starke Parallelen. Und Scott hat ja 2 Science-Fiction-Filme in 3 Jahren gedreht und das waren eben Alien und Blade Runner. Und dann hat er 30 Jahre gar keinen Science-Fiction-Film gedreht, bevor er mit Prometheus zurückgekommen ist. Und genau das aufgreift und sehr extensiv über Wayland, also Prometheus. Kurz jetzt eine subjektive Meinung. Ich finde Prometheus um Welten besser als Covenant, weil Covenant mir zu sehr auf die zeitgemäßen Bedürfnisse eines Publikums geht, das sagt, ich will Blut, ich will Effekte, ich will wieder Aliens sehen. Das haben sehr viele in Prometheus kritisiert, dass da eben zu wenig ist. Und deswegen hat er sich aber in Prometheus sehr mit dieser Entstehungsgeschichte beschäftigt, um Wayland, der da im Hintergrund die Fäden zieht. Also ich sehe da durchaus Parallelen, ja.
Mhm, danke. Und eine zweite Frage, das ist eigentlich eher so ein Verdacht, ob das jetzt ein Filmfehler ist, und zwar die Szene, wo Ripley Ash konfrontiert, wo Ripley, kurz nachdem Ripley Mutter befragt hat, nach der Mission, und dann Ash halt Ripley attackiert, und also kurz bevor er Ripley attackiert, hat Ripley schon Nasenbluten, und ich fragte mich, wo kommt jetzt auf einmal das Nasenbluten her? Ist das irgendwie eine Symbolik wieder oder ist das ein Filmfehler? Weil sie hatten ja vorher eigentlich noch nicht wirklich, also Ripley hat Ash angegriffen, aber woher hat sie auf einmal Nasenbluten? Ash angegriffen hat? Ich habe das nicht ganz verstanden. Könnt ihr dazu was sagen? Oder?
Muss ich jetzt aus der Kalten rauspassen, weil ich die Szene nicht so im Bewusstsein gerade habe, das mit dem Nasenbluten. Ich hätte gedacht, dass es aus dem Konflikt entsteht. Ich wollte halt nicht so viel vorwegnehmen, was die Figur Ripley eben innerhalb des Franchise alles durchmacht. Ich würde jetzt mal so andeuten, die körperliche Reaktion Ripleys, Nasenbluten, dass sie von innen heraus irgendeine Qual erleidet, ist so das erste Anzeichen, dass sie auch, wie im ersten Film dargestellt, ein Kind auf die Welt bringt. Also innere Vorgänge, innere Schmerzen, die nach außen treten. Also ohne jetzt auf Ash irgendwie einzugehen.
Ja, daran hatte ich auch irgendwie gedacht, dass es eher vielleicht so eine körperliche Reaktion ist, aufgrund der ernsten Situation vielleicht oder so. Aber es wird halt nirgends so richtig klar. Also lohnt sich vielleicht nochmal intensiver, diese Szene anzugucken, oder ich weiß nicht. Ja.
Ich hatte auch noch eventuell einen Gedanken und wollte den eventuell mit reinbringen, um Feedback zu bekommen, ob der so sinnlos ist, bezüglich der Kapitalismuskritik mit Wayland Yutani. Vielleicht ist es aber auch nur so ein Hinweis darauf, dass Cameron damit Werbung machen wollte, dass im Endeffekt die Firma oder beziehungsweise die Leute, die sich endlich mit Weltraumforschung auseinandersetzen und die dort eben als erstes dort einen Vorsprung haben, dann im Endeffekt auch so mächtig sind, dass sie diesen, ich sag jetzt mal, neuen Lebensraum der Menschheit derart rücksichtslos ausbeuten können, einfach weil es dann keine Kontrollmöglichkeit und so weiter und so fort mehr gibt.
Ich finde das einen völlig zulässigen Gedanken. Ne? Also Weltraumfilm, also was ist Weltraumfilm? Weltraum ist immer eine Metapher für was anderes. Das kann optimistische Herangehensweise daran sein, wie wir mit dem anderen umgehen, ne? Die Begegnung mit dem anderen, mit dem Fremden, mit Leuten, die anders aussehen, als wir eine andere Sprache sprechen, oder eben zur Ausbeutung von Ressourcen, von Land und so weiter führen. Ich glaube, Aliens hat man damals auch, weil es ja noch nicht so ein großes umfangreiches Korpus an Cameron-Filmen gab, auch mit, das muss mir helfen, Rambo 2 zusammengebracht, den Cameron ja geschrieben hat. Und Rambo 2 ist ja ganz chauvinistischster Vietnam, ne, nachtreten, diese alte Wunde von Amerika nochmal zu kratzen. Und die Aliens, die kommen, das ist glaube ich kein großer Spoiler auf den Film, werden ja wirklich noch nach den alten Kriegsfilmregeln abgeschlachtet. Die sehen irgendwie alle gleich aus, sind unterscheidbar wie die Asiaten im furchtbaren alten Propagandakino von Vietnam beispielsweise. Es findet ein Territorialstreit statt. Und es gibt nochmal so die Fantasie, dass halt eine starke Einzelperson, das ist dann natürlich wiederum die Ripley, dort Erfolg hat, wo die militärische Elite gescheitert ist. Also irgendwie wird da so ein Trauma wieder behandelt. Und das auf diese, ne, auf diese Kriegsformel zu bringen, die im Weltraum genauso funktionieren kann wie auf Erden, finde ich völlig stimmig, finde ich völlig sinnvoll, ja.
Na, ganz kurz gefragt, wer hat denn Aliens schon gesehen? Ja, okay, also doch einige. In der Review, die ich auch zu dem Film eingesprochen habe, die jetzt dann bald erst erscheinen wird nach unserem Abend heute, erwähne ich das natürlich auch. Das ist die Weltraumversion Aliens von Cameron von Das dreckige Dutzend. Also es gibt ja im Western, gibt es diese Frontier-Mythologie. Also im Western-Film wird der Lebensraum erschlossen und die Grenze immer mehr erweitert. final findet es, wie Wieland gerade gesagt hat, im Vietnamkrieg. Also Apocalypse Now ist eigentlich der Final Frontier Film, ja, wo eben im Vietnamkrieg die letzte Grenze irgendwo bei Kurtz Lager hinten im letzten Dschungel, im letzten Fluss gesucht wird. So, und jetzt könnte man das ganze Spiel weiterdrehen und könnte sagen, okay, Aliens, das ist Planet LV426 und da ist jetzt die Kolonie der Menschen und da ist die letzte Grenze, die Menschen, die Weyland-Yutani dort erschlossen hat und kämpfen halt dort eben gegen die Einheimischen. So, und ja, es ist natürlich auch ein Invasionsfilm.
Ist noch Zeit? Ich glaube, hier gibt's auch noch was zu.
Ihr könnt ja was singen derweile.
Ne, singen werde ich nicht. Ich werde nur ganz kurz, das ist schon fast mein Schlusswort, denn wir wollen ja noch zu Aliens kommen so weiter. Noch eine Lanze brechen. Diejenigen, die anderen Filme in der Reihe, die leider nie so den Klassikerstatus gekriegt haben wie Alien 1 und 2, eine Lanze brechen, die auch mal anzugucken, weil als Franchise ist Alien deswegen, glaube ich, interessant, um es nochmal so kurz einzubetten, weil die wirken überhaupt nicht wie aus einem Guss, die Filme. Das ist für manche ein Kritikpunkt. Ich finde, das ist das große Plus bei den vier Filmen. Das sind vier ganz unterschiedliche Handschriften von vier wirklich sehr interessanten Regisseuren. David Fincher hat den dritten gemacht, bis zu einem gewissen Grad ist ja, glaube ich, der Film auch noch weggenommen worden, Jean-Pierre Jeunet den vierten. Und das sind alles schöne Auseinandersetzungen um dasselbe Thema. Also diese Gebärgeschichten kommen wieder, irgendwann geht es noch ums Klonen, es geht um Ersatzfamilien, Patchwork-Familien, die alte organische Familie. Und das hat man nicht so oft im Kino, das auf einem gewissen Niveau, das nicht unterschritten wird. Die sind sehr heterogen, die Filme, wie gesagt. Aber die haben alle ein gewisses Produktionsniveau, die sehen alle sehr gut aus, finde ich. Dass diese Themen so durch verschiedene Brillen mit der gleichen Hauptfigur, Ripley bleibt ja dabei, noch so durchleuchtet werden, das kriegt man nicht so häufig. Also auch ein großer Appell, ich habe auch selber eine Schwäche für den dritten Teil, muss ich sagen, der häufig in die Ecke gedonnert wird. Ist eine warme Anempfehlung von mir. Pardon.
Ja, weil du gerade sagst, das Produktionsniveau ist sehr hoch. Ich habe es jetzt wieder bei Alien 1 gemerkt. Vielleicht könnt ihr das ja einordnen. Ich fand das großartig, wie dieses Schiff aufgebaut ist und wie die auch in der Erzählung dir zeigen, jeder kann jederzeit eine andere Tür auch zumachen und so weiter. Und dem Zuschauer ist sofort klar, alles klar, da kann ja irgendwann mal was passieren, ne? Und so. Ich wollte mal bloß eingeordnet haben, ist das von Ridley Scott an sich schon erfunden worden oder gab es schon vorher diese Idee, dass es diese großartigen Schiffsräume gibt, wo solche Sachen passieren können?
Also zur eigentlichen Frage, glaube ich, würde ich nochmal an dich reichen, weil du hast da ein bisschen vielleicht mehr Wissen mit Schiffsräumen vor 1979 im Science-Fiction-Film. Aber ich wollte nur sagen, wir haben deswegen auch bewusst die Kinofassung gezeigt, die Kinofassung von 1979 und nicht diesen scheinbaren Director's Cut, der 2003 rauskam, aus Marketingzwecken, wo Ridley Scott im Nachhinein dann nach ein paar Jahren Abstand zugeben durfte. Es war jetzt auch kein Director's Cut, sondern so eine dem heutigen Sehangewohnheiten, also damals 2003 angepasste Version. Da sind zum Beispiel die Einstellungen am Anfang von der Nostromo, diese Minuten lang die Kamera durch das Schiff fährt, also wirklich sehr langsam und sehr bedächtig, auch nochmal ein bisschen geschnitten worden, also um ein bisschen straffer zu erzählen. Stattdessen hat man ein paar Deleted Scenes, die es schon auf VHS gab, eingefügt und das war dann der Director's Cut. Aber es stimmt, also das Schiff ist der Hauptdarsteller in dem Film und wie die Räume von dunkel, Stroboskoplicht am Schluss, am Anfang ganz steril, gleißend hell, das spielt schon eine ganz große Rolle. Jetzt müssen wir überlegen, gab es vorher schon so eine Raumkonstruktion? Fällt dir da was ein?
Wie genau die Architektur funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Ich kann nur einen Satz dazu anfügen, warum der Film vielleicht ein bisschen anders aussieht als vergleichbare Genrefilme aus der Zeit. Wir sehen mit Alien 1 noch eine mehr oder weniger britische Produktion, ne? Also es ist kein Hollywood-Film. Das ist schwer, den einzuordnen, auf einen nationalen Nenner runterzubringen. Aber der ist ein britischer Regisseur, das sind die Pinewood Studios, wo auch der zweite Teil dann gedreht wird. Das ist das alte James Bond Stage, was in riesigen Dimensionen von so Designern wie Ken Adam, 77 direkt vorher, ist der Spion, der mich liebte, das größte Aqua-Design, was jemals für einen Film entworfen wurde. Also das sind ganz andere Maßstäbe, ganz anderes Handwerkertalent paradoxerweise, wobei man den Briten immer nachsagt, ne, die denken eher um klein, kleinere Filme. Aber in diesem Stage wird anders gearbeitet. Also auf dieser Bühne andere Technik, die dahinter steht, die beide Regisseure, glaube ich, trotzdem wahnsinnig gemacht hat. Ne? Cameron hat ja damals beim Dreh des Sequels berühmterweise diese Dame, die pünktlich zum Gewerkschaftsschluss um 5 den Tee bringen wollte, mal übel zusammengefaltet vor der Crew, weil das ist so wie in Asterix bei den Briten, ne? Um 5 Uhr wird aufgehört zu kämpfen, weil dann immer Tee gereicht wird. Das hat James Cameron auch erlebt damals. Also eine andere Herangehensweise, eine andere Ästhetik, die nicht so jetzt irgendwie aus einer Tradition Star Wars, Star Trek kommt, sondern wirklich also ganz originelle Handschriften reinbringt. Ne? Giger, ne? Kein Filmdesigner vorher gewesen im größeren Stil, aber ein sehr origineller visueller Kopf.
Dankeschön.
Ihr habt noch was zu verlosen, glaube ich, oder?
Zeremonienmeister.
Also ich möchte auf jeden Fall der Nummer, ich weiß nicht, wer das ist, die Nummer 17 kriegt was. Wer hat die Nummer 17? Da hinten? Gut.
Gott sei Dank hat niemand die Frage gestellt, ob tatsächlich Planet der Vampire,
ja, genau,
die Blaupause ist für Alien. Das wäre jetzt noch viel, viel länger gegangen.
Das liest man öfters mal, stimmt. Also Scott und auch Dan O'Bannon bestreiten, dass sie den Film je gesehen haben, aber das glaube ich denen nicht so. Weil er hat schon starke Ähnlichkeiten. So, dann haben wir noch eine Nummer. Wer ist denn großer Fan vom vierten Teil? Okay. Schon hast du was gewonnen.
Sonst hätte ich mich jetzt gemeldet. Und die letzte Tüte hier?
Gibt es noch eine Frage? Sonst wird man die letzte Tüte verlosen und dann geht's schnurstracks zur Extended, also zur Special Edition vom zweiten Teil. Die zeigen wir auch bewusst, weil im Gegensatz zu diesem scheinbaren Director's Cut vom ersten Teil ist die lange Fassung vom zweiten Teil wirklich nochmal, gibt der Story auch nochmal mehr Tiefe, also wird sich mehr Zeit genommen.
Ich habe noch die Frage, wenn man sagt, diesen Auftrag, den die Wayland Corporation gibt, das Alien unter allen Verlusten auch zur Erde zu bringen, kann man sagen, dass das Alien nicht auch für die Auslieferung und die Depersonalisierung, die damit einhergeht, quasi das Böse und die Grausamkeit des Menschen steht, so eine kalte und unpersönliche Grausamkeit, die durch eine Firma auch ausgeübt werden kann?
Also die am Alien dann ausgetragen wird, ne? Die nicht vom Alien ausgeht, sondern das Alien ja zum Objekt macht, ne?
Genau, quasi eine Personalisierung dieser Grausamkeit.
Ja, ich glaube, das geht auch wieder mit der Deutung Kriegsfilm zusammen, weil das ist ja eine biologische Waffe, die dann reingeholt wird. Auch das so ein Thema, das sich durch die ganzen anderen Filme und es sind ja nicht mal nur Kriegsfilme, Gefängnisfilm ist der dritte, weiter durchzieht. Ja, absolut, ne? Also spricht wieder dafür, dass es so ein schöner, reicher Film ist, der diese ganzen Themen unbedingt hergibt. Umso ärgerlicher muss man fast sagen, was mit diesem Prequel jetzt passiert. Also ich selber hab ja auch ein bisschen weiches Herz für Prometheus, muss ich sagen, weil ich den mit meiner hochschwangeren Frau im Kino damals gesehen habe. Wenn man diese große quasi Abtreibungsszene in Prometheus für sich vor Augen ruft, wo die Dame sich das Alien so selbst aus dem Leib operiert, weiß man, dass das ein eindringliches Erlebnis gewesen sein muss. Aber was macht Ridley Scott mit diesen Filmen? Also das ist so, ich habe gerade gesagt, diese vier Alien-Filme, so einzelne individuelle Handschriften, funktionieren alle sehr schön zusammen. Und dann kommt Ridley Scott so als der Gottvater daher und schreibt so die Urgeschichte dazu. Das Alte Testament im Grunde und sagt, dort kommen wir her. Das ist so eine Gottesgeschichte. Hier ist das Evangelium. Das macht die anderen Filme, ehrlich gesagt, so im Zusammenspiel ein bisschen weniger interessant, als sie ohne die Filme wären. Aber na gut, ich will nichts gegen Prometheus sagen.
Ja, ich wollte noch kurz was sagen auf deine Frage. Natürlich ist es eine Personalisierung. Also jetzt hat gerade jemand auch einen Teil was zum vierten Teil gewonnen. Ich finde gerade im vierten Teil, ohne jetzt da die Story eben wiedergeben zu müssen, dass eigentlich am konsequentesten umgesetzt, dass die Menschen die Monster sind und dass die Menschen da rumexperimentieren und rumlaboratorieren. Das ist schon auch ziemlich, ziemlich düster. Also das kommt zwar auch manchmal sehr schräg und irgendwie aberwitzig rüber, aber das ist schon, also deswegen mag ich auch diese biologische Waffe. Warum soll jetzt Alien vs. Predator, das ist halt eine Videospielverfilmung für Fans, die manche hatten Bock drauf und manche sagen, was soll das? Dass jetzt auf einmal der Predator das Alien als biologische Waffe hernimmt aus irgendeinem Inka-Tempel, okay. Aber nee, also laut der Tetralogie kommen die Aliens von den Menschen, die Company, die Corporation steckt dahinter und der Mensch ist das Böse. Und die zweite Frage?
Es gibt ja so ein bisschen dieses Mindset, dass das Alien das Unbewusste ist, diese fremde Macht, die irgendwie aber ja doch irgendwie in jedem irgendwo auch ist, in jedem irgendwie auch heranreift. Ist es nicht irgendwie auch so, dass die Menschen immer versuchen, dass dieses Alien auf verschiedene Weise zu beherrschen, wie man eben auch auf verschiedene Weise versucht, seine unbewussten Triebe zu beherrschen?
Also ich habe die Frage jetzt eher als Anmerkung verstanden. Natürlich, also die Faszination, irgendwas scheinbar Unberechenbares doch zu beherrschen und unter Kontrolle zu halten, das spiegelt sich, denke ich mal, in jedem Teil wieder.
Du hast ja schon direkt gesagt, also ich habe deine Einführung heute leider nicht gehört, weil ich zu spät dran war. Aber der Bezug zum Final Girl war ja schon da, ne, im Horrorfilm. Also 78 Halloween und die ganzen Filme, wo ich da so exerziert wird. Das Final Girl zeichnet sich ja dadurch aus im Horrorfilm. Es ist immer so das asexuelle Mädchen eigentlich, ne, das hässliche Entlein, das so in der Ecke steht und übersehen wird. Jamie Lee Curtis in Halloween, ne, gibt das ganz typisch vor. Und dann kommt dieses Monster, sie kommt irgendwie in Kontakt mit dem, was irgendwas in ihr wachruft, ne. Das ist das Unbewusste, kann man das nennen. Das kann so eine angestaute psychosexuelle Energie. Und dann passiert was mit der und der Ripley geht das genauso wie der Laurie Strode in Halloween. Auf einmal sticht die zurück. Auf einmal ist da eine Entladung da von dieser ganzen Frustration. Auf einmal, also in Alien bricht es natürlich sehr wörtlich aus den Menschen raus, weil wirklich das Alien aus dem Inneren nach außen kommt. In anderen Fällen ist es aber einfach metaphorisch, ne? Das ist so wie so eine Riesentriebentladung. Das geht natürlich mit so klassischem Freud auch ganz wunderbar zusammen und sorgt natürlich für so eine richtige orgastische Climax. Die Szene, die wir am Schluss gesehen haben in Alien, die ist ja hoch umstritten, ne? Also wo die Sigourney Weaver dann auf einmal in der Unterwäsche dasteht, wo man denkt, das ist so ja am Massengeschmack jetzt orientiert, so mal so ein halb pornografisches Element. Aber die Szene ist eigentlich ganz clever, weil sie ja kurz mal andeutet irgendwie, hier gibt es so ein bisschen Nacktheit, so Sex. In einem schlechteren Film würde das noch weitergetragen. Aber dann wird ja sofort auf die Bremse getreten und gesagt, nee, Moment mal, es ist nicht die Art von Film. Sie muss sich den Raumanzug anziehen, um wirklich den Triebstab abzuführen dann.
Da wird nochmal kurz überlegt, das war auch in dem Artikel kurz beschrieben, dass sie eben in der Szene, wo sie bloß in Unterwäsche da ist, auch mal, wie Wieland sagte, kurzzeitig sexy und attraktiv für das Publikum zu wirken, um diesem Trieb des Publikums, sage ich mal, also wir wollen jetzt hier eine sexy Szene haben, kurzzeitig zu genügen, um dann eben zu sagen, okay, das hat eigentlich nur gerade einen funktionalen Wert, sondern eben diesen...
Die eigentliche Entladung ist ja in der Szene genau, ne? Also sie steht dann da und dann ist so eine Striptease-Spannung wird aufgebaut, aber die Entladung ist eben nicht Sex, sondern im Moment dann die Alien-Hand kommt raus, ne? Und auf einmal doch ein ganz anderer Film.
Gut, der zweite Teil dauert ein bisschen länger als der erste, deswegen würde ich jetzt noch sagen, gewinnt die Nummer 24 noch was? Wer hat denn das?
Hast du das jetzt ausgelost so mit dir selbst?
Und einfach random aus dem Kopf.
Ich hab das doch abgesprochen.
Und ich habe noch eine letzte Bitte, denjenigen, die bisher da geblieben sind und die jetzt sagen, okay, das war ein schöner Abend, es hat Spaß gemacht und wir hätten das in der Form gerne wieder und gegebenenfalls eben sich vielleicht, wenn das mit dem Club funktionieren sollte, auch ein bisschen Mitbestimmungsrecht haben wollen, was sie sehen möchten, nach 2-3 Mal versuchen. Wir haben gesagt, dass das heute eben eine Gratisveranstaltung ist und das soll sie auch bleiben. Wer sich eben trotzdem überwinden kann, eine kleine Spende dann beim Rausgehen vorne reinzuschmeißen, dass auch zukünftige Projekte gesichert werden können in der Form, wir würden uns sehr freuen. Das wollte ich bloß noch sagen. Dann viel Spaß bei Aliens und danach wird gefeiert.